Ja, ich darf Sie auch nochmal recht herzlich begrüßen. Es freut uns alle sehr, dass es hier heute so voll ist, dass so viele Leute gekommen sind. Ich denke, da hätte niemand mit gerechnet, zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie optimistisch die anderen Kollegen waren. Danke auch nochmal den Ministeriumsvertretern dafür, dass Sie hier sind und dem Rektoratsmitgliedern. Hören Sie mich gut da hinten auch? Ja, gut. Ja, ich rede über Gehirn unter Stress. Wir interessieren uns für Gedächtnisleistung. Gedächtnispsychologie ist unser Forschungsfach und wir interessieren uns dafür, wie die Gedächtnisleistung sich verändert, wenn wir unter Stress sind. Die meisten Studien, die wir durchführen, werden an gesunden Probanden durchgeführt, an Studierenden. Aber am Ende zeige ich Ihnen auch, dass die Befunde, die wir bisher gemacht haben, durchaus eine klinische Relevanz haben und dass es eben Situationen gibt, wo vielleicht das Wissen über diese Stresshormone auch dazu beitragen kann, dass man bestimmte psychische Störungen besser verstehen und vielleicht auch besser behandeln kann. Was ist Stress? Stress ist im Endeffekt erstmal ein Zustand, in dem irgendwie die Überlastung, die Belastung so zugenommen hat, dass wir nicht mehr uns wohlfühlen, dass wir angespannt sind, dass wir überlastet sind. Und in dieser ganz einfachen Grafik hier wird postuliert, dass wir dann zufrieden sind, wenn Belastung und Entlastung in so einem Gleichgewicht sind. Wir wollen ja auch nicht permanent Langeweile haben, aber wenn die Belastung überhand nimmt, die Belastung zu stark, Entlastung zu wenig, dann kommen wir in so einen Bereich, in dem dann Stress auftritt. Was sind Situationen, die für uns Menschen stressig sind? Typischerweise eben in der westlichen Welt eher psychische Stressoren, Situationen, die zum Beispiel durch Neuheit charakterisiert sind, durch Unsicherheit, durch Unvorhersehbarkeit. Wenn wir in eine Situation kommen, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt, was läuft ab, wir gehen vielleicht in ein Bewerbungsgespräch, wir stellen uns irgendwo vor, wir müssen irgendwo eine Präsentation halten und wissen nicht, wie die angenommen wird. Das sind Situationen, die für uns Menschen belastend sind, wo unsere Stresshormonsysteme anspringen. Und ein weiterer Faktor, der ganz wichtig ist für uns Menschen, ist die Aufrechterhaltung des sozialen Selbst, also die Aufrechterhaltung des Status, dass wir unter Stress kommen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendwas machen, was unser Ansehen in der Öffentlichkeit schädigt. Und das ist was, was wir immer wieder auch im Studierendenkontext finden. Kleine Referate, kleine Auftritte vor kleinen Gruppen von 4, 5, 6 Leuten, die man vielleicht sogar auch alle kennt, führen dazu, dass unsere Stresshormone in Wallung geraten und dass wir selber eben unter Stress kommen. Was passiert unter Stress, erwähne ich gleich. Kurz noch ein bisschen eine Abbildung, die zeigt, dass eben Stress jetzt kein Randphänomen ist, sondern was ist, was eben von der Bevölkerung sehr stark berichtet und wahrgenommen wird. Das ist hier eine Studie der Technikerkrankenkasse von 2009. Hier wurden die per Fragebogen einfach gefragt, fühlen Sie sich häufig oder ständig gestresst? Hier also der Anteil der Menschen, die sich ständig oder häufig gestresst fühlen, und man sieht, es schwankt zwischen 24 und 42%, also ein Viertel bis fast die Hälfte der Menschen in den unterschiedlichen Bundesländern berichtet, dass sie sich häufig oder dauernd gestresst fühlt. Interessanterweise in Bayern sehr wenig gestresst, in Baden-Württemberg sehr viel. Kann man darüber spekulieren, wie es dazu kommt. Nordrhein-Westfalen liegt eigentlich so ganz gut in der Mitte oder im unteren Mittelbereich, also ungefähr jeder Dritte in Nordrhein-Westfalen sagt, er fühlt sich häufig oder ständig gestresst. Das ist also ein Phänomen, was viele Leute betrifft. Was passiert nun, wenn wir akut einmalig unter Stress sind, wenn eine Situation auftritt, die uns belastet? Es gibt zwei Systeme, die anspringen. Das eine ist das sympathische Nervensystem. Adrenalin wird freigesetzt. Das ist auch das, was Sie selber dann unmittelbar merken. Der Herzschlag nimmt zu, die Schweißproduktion steigt an, die Stimme wird vielleicht ein bisschen flatterig. Das sind Symptome, die man direkt auch subjektiv wahrnehmen kann. Das funktioniert sehr schnell und hier ist eben Adrenalin, Noradrenalin wichtig. Und das wird konzeptualisiert als eine Vorbereitung des Organismus auf Kampf oder Flucht. Etwas, was aus unserer Vorzeit sich entwickelt hat, unter Belastung, wenn wir halt in einer Situation sind, wo eben auch unsere physische Integrität bedroht ist, dann wird der Organismus hochgefahren, um eben vielleicht die Bedrohung kämpferisch anzugehen oder aber den Rückzug anzutreten. Ein zweites System, was uns mehr interessiert in meiner Arbeitsgruppe, ist die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse und hier eben das Hormon Cortisol, was freigesetzt wird. Cortisol kommt aus der Nebennierenrinde, wird also in der Peripherie im Körper freigesetzt, kann aber die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im Gehirn an Bindungsstellen, sogenannte Rezeptoren, andocken und dort dann auch Lern- und Gedächtnisprozesse beeinflussen. Hier sind diese beiden Systeme nochmal dargestellt. Das sympathische Nervensystem mit der Adrenalinfreisetzung, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnenachse mit der Cortisolfreisetzung. Und beide Hormone kommen aus der Nebenniere, das eine aus der Nebennierenrinde, das andere aus dem Nebennierenmark. Hier nochmal zusammengefasst eben, was passiert, wenn wir unter Stress sind. Cortisol steigt an und das Cortisol hat eben Wirkungen auf das Immunsystem, eben auch von Herrn Professor Gold angesprochen. Cortisol als immununterdrückende Substanz hat Einflüsse auf den Metabolismus und uns interessiert eben auch im Rahmen der kognitiven neurowissenschaftlichen Forschung hier an der RUB die Auswirkungen dieses Stresshormons auf das Gehirn. Nun kann man sich Cortisol anschauen zu unterschiedlichen Tageszeiten. Man hat zum Beispiel gefunden, dass wir morgens nach dem Aufwachen in der ersten halben Stunde einen deutlichen Anstieg dieses Hormons zeigen. Manchmal konzeptualisiert als Aufwachen der erste Stress des Tages. Man geht heute davon aus, dass der Organismus sich aktiviert und wir uns vorbereiten auf den Tag und dabei auch diese Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnenachse anspringen. Also ein Effekt, der sehr robust ist, sieht man schon bei Kindern, bei jungen Erwachsenen, bei älteren Erwachsenen. So in der ersten halben Stunde eine deutliche Aktivierung dieses Systems. Und diesen Marker kann man verwenden, um sich anzuschauen, was passiert denn nun bei Gruppen, die über unterschiedliche Stresssymptome berichten. Zum Beispiel, was passiert bei Leuten, die berichten, dass sie unter Arbeitsüberlastung leiden, die chronischen Stress berichten in psychologischen Fragebögen. Und hier findet man, dass die Leute, die chronischen Stress berichten, morgens schon eine deutlich höhere Reaktion dieses Systems haben. Also nach dem Aufwachen wird dieses Stresssystem schon deutlich höher gefahren als eben bei Probanden, die niedrigeren Stress berichten. Das ist was in zahlreichen Studien gefunden wurde, dass eben die chronische Überlastung erstmal wohl mit einer verstärkten Aktivität dieses Systems einhergeht. Anders scheint es auszusehen bei Leuten, die dann über Burnout-Symptomatik klagen, chronische Erschöpfung, wo sozusagen dieser Ausbrennungsprozess schon stattgefunden haben, die nicht mehr stark erregt sind, sondern die eher Probleme haben, überhaupt morgens noch in Gang zu kommen. Hier wurde in mehreren Studien gefunden, dass bei diesen Probanden oder dann teilweise auch schon Patienten dieser morgendliche Anstieg deutlich niedriger war. Also hier die schwarzen Punkte, Lehrer in diesem Fall, die über Burnout-Symptomatik klagen, im Vergleich zu Lehrern, die das nicht berichten. Hier also bei Burnout dieses Stresssystem schon in gewisser Weise erschöpft und es produziert nicht mehr so viel Cortisol. Wir im universitären Kontext haben uns auch mal Situationen angeschaut, die für Studierende höchstwahrscheinlich belastend sind, zum Beispiel mündliche Prüfungen, und finden hier auch nicht überraschend, dass Studierende, die vor und nach einer mündlichen Prüfung hinsichtlich des Cortisols untersucht werden, deutlich höhere Werte haben als dieselben Studierenden, die an einem Kontrolltag untersucht wurden. Das heißt, auch im akademischen Kontext, in der Schule oder in der Universität, wenn wir Leistung erbringen müssen, vor allem auch Leistung vor anderen Leuten, wenn diese soziale Evaluation stattfindet, die Beobachtung durch andere Leute, dann springt dieses Stresssystem an. Nun die Frage, die uns interessiert hat, beeinflusst Stress das Gedächtnis? Sie können sich vorstellen, wie ist die Antwort? Ja, sonst würde ich heute hier nicht stehen. Uns hat aber weiter interessiert, in welche Richtung denn und was sind die Mechanismen? Höchstwahrscheinlich hat jeder von Ihnen so eine Idee, was macht Stress mit dem Gedächtnis, und jeder hat vielleicht auch Beispiele von Situationen, wo er gedacht hat, hier hat mir vielleicht der Stress geschadet, was mein Gedächtnis angeht, oder aber das sind Situationen, die waren stressig, aber an die erinnere ich mich auch noch 15, 20 Jahre später. Das ist schon so ein bisschen die vorweggenommene Antwort, dass also Stress unterschiedliche Effekte hat, je nachdem, welche Gedächtnisphase man sich anschaut. Und wir wollen das eben im Labor untersuchen. Das heißt, wir wollen das experimentell untersuchen. Wir wollen nicht die Leute fragen, haben sie Stress, und dann fragen, wie ist ihre Gedächtnisleistung, sondern wir machen Experimente, wo wir Stress im Labor induzieren und uns dann anschauen, was mit der Gedächtnisleistung passiert. Wie machen wir das? Wie induzieren wir Stress im Labor? Hier gibt es manche Möglichkeiten, die im humanen Bereich nicht möglich sind. Manche physische Bedrohungen zum Beispiel können wir so nicht durchführen. Wir nehmen einen psychosozialen Stressor, den sogenannten Trierer Sozialstresstest. Der funktioniert so, dass die Probanden gebeten werden, von einem Gremium eine Bewerbungsrede zu halten, 5 Minuten, über ihre persönlichen Stärken und Schwächen. Und anschließend kommt dann noch ein Kopfrechenteil. Hier sollen die Probanden rückwärts zählen in 17er Schritten von 2043. Und jedes Mal, wenn sie einen Fehler machen, müssen sie wieder von vorne anfangen. Wir haben also so eine Kombination, freie Rede und Kopfrechen. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, führt das dazu, dass es moderat stressvoll ist. Dieses Gremium, das wird so geschult, dass sie sehr nüchtern und unterkühlt reagieren. Die sind nicht direkt unfreundlich, aber es findet sehr wenige soziale Interaktionen statt. Das heißt, da wird nicht gelächelt, da wird nicht genickt. Das ist alles sehr unterkühlt. Zusätzlich noch eine Videokamera zur Aufnahme. Und das führt dazu, dass eben dieses Stresshormonsystem, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnenachse anspringen und wir einen Anstieg im Cortisol im Labor induzieren können, was gar nicht so einfach ist. Man muss die Leute schon ein bisschen pushen, sonst passiert dann nichts. Nun die zweite Frage, wie kann ich Stress objektivieren? Wie können wir als neurowissenschaftlich interessierte Psychologen biologische Marker nehmen, die uns sagen, wie gestresst der Proband ist? Die Antwort gab es eigentlich schon. Wir messen das Cortisol. Und das, was bei uns noch ein bisschen besonders ist, dass wir das Cortisol aus dem Speichel messen. Das heißt, wir verwenden sogenannte Salivetten. Das sind im Endeffekt diese Watte- oder Zellstoffröhrchen, die Sie vielleicht vom Zahnarzt kennen. Die können die Probanden 1-2 Minuten im Mund haben. Und anschließend kann man eben aus dem Speichel dieses Hormon bestimmen. Cortisol, den freien Anteil des Hormons, der auch biologisch aktiv ist. Und so können wir eben als Stressforscher non-invasiv die Hormone bestimmen, die uns interessieren, zum Beispiel eben das Cortisol. Und so sieht das dann typischerweise aus. Ich habe hier mal ein Experiment herausgegriffen. Wir haben eine Kontrollbedingung, da wird kein Stress induziert. Wir haben eine Bedingung, wo eben Stress induziert wird mit diesem Rede-Rechen-Paradigma. Und wir finden, dass diese Stresssituation so ungefähr 50-100% Anstieg im Cortisol führt. Und in diesem Bereich hier direkt nach der Stressexposition testen wir die Probanden und schauen uns an, was denn nun mit deren Gedächtnisleistung passiert. Wenn wir uns nun für Gedächtnis interessieren, muss ich noch mal kurz ausholen und ein paar Sachen zu Gedächtnis generell sagen. Langzeitgedächtnis, das ist das, wofür wir uns interessieren, episodisch oder deklaratives Langzeitgedächtnis, das heißt bewusste Erinnerungen an spezifische einzelne Ereignisse, zum Beispiel eben, wie schon anfangs erwähnt von Denise Manahan-Vaughan, sowas wie Hochzeitstag, Graduierung in der Schule oder sonstige Ereignisse, vielleicht besondere Sportereignisse oder besondere Naturkatastrophen, an die man sich noch lebhaft erinnert. Also solche Langzeitgedächtnisprozesse interessieren uns und die kann man aufteilen in mindestens 3 unterschiedliche Phasen. Am Anfang, wenn wir was neu lernen, gibt es eine Phase der Einspeicherung oder Enkodierung. Hier mal das Beispiel des Vokabellernens. Wir lernen also hier diese Kombination, was denn nun Hund und Katze auf Englisch heißt. Dann gibt es eine Phase der Verfestigung oder Konsolidierung, von der wir eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Aber nachdem wir diese neue Information aufgenommen haben, arbeitet unser Gehirn weiter und bildet neue Verbindungen, neue synaptische Konnektivitäten, neue die Nervenzellen rearrangieren sich in einer Art und Weise, dass sie besser mit diesem Reizen umgehen können. Und das ist ein Prozess, der über Stunden und Tage weitergeht und in dem eben eine solche Verfestigung dieser neu erworbenen Informationen stattfindet. Und dann kommt irgendwann die Situation, wo wir das Gelernte abrufen wollen, zum Beispiel weil ein Vokabeltest ist oder aber weil uns jemand fragt, wie war denn der letzte Urlaub oder wie war der letzte Kinobesuch. Hier versuchen wir dann uns an das zu erinnern, was wir denn nun gelernt haben. Nun hat sich gezeigt im Laufe der letzten 10, 15 Jahre in unterschiedlichen Experimenten von unterschiedlichen Arbeitsgruppen und auch in unterschiedlichen Spezies, dass Stresshormone dazu führen, dass diese Verfestigung von Neugelerntem verbessert wird, dass wir uns im Endeffekt an die stressige Situation, zumindest an die zentralen Bestandteile der stressigen Situation besser erinnern. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir eben eine stressige Interaktion haben, zum Beispiel wir gehen im Stadtpark spazieren und auf einmal kommt dieser Hund auf uns zu, dann wird sicherlich irgendwie unsere Stresshormone ansteigen und das führt dazu, dass wir dann Tage oder Wochen später dieses Ereignis noch erinnern können, diesen Hund vielleicht auch wiedererkennen würden, wohingegen eine andere Interaktion mit einem harmlos aussehenden Hund dazu führt, dass hormonell eher wenig passiert und auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns vielleicht Tage oder Wochen später noch an diesen spezifischen Hund erinnern, ist relativ gering. Es geht in die Richtung, dass wir eben stark emotionale Reize typischerweise uns besser behalten, zumindest eben die zentralen Aspekte dieses Reizes. Anders sieht es aus, wenn der Stress nun zu einem Zeitpunkt kommt, wo er eigentlich nicht hingehört, nämlich vor den Abruf. Wenn wir lernen, zum Beispiel für eine Klausur, und dann vor der Klausur oder vor der mündlichen Prüfung so eine Interaktion haben, einen solchen Stressor begegnen, das Cortisol ist hoch zu einem Zeitpunkt, wo wir Informationen abrufen wollen, und das funktioniert dann nicht so gut. Das heißt, in diesem Szenario ist der Abruf nicht.